Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich auch an alle nicht-muslimischen Zuschauer. Viel Spaß bei dem, was wir jetzt erzählen, inshallah. Wir reden ja über die islamische Hochzeit. Da habe ich ja schon einen Vortrag darüber gemacht in Düsseldorf. In dem Vortrag ging es mehr darum, um die Jugendlichen noch aufzufordern zu heiraten. Nun wollen wir in diesem, jetzt bei diesem Vortrag oder bei diesen Worten, die ich an euch wende, möchte ich einige andere Aspekte ansprechen, vor allen Dingen, wie man seinen Partner auswählt, wie man das machen kann, weil das ist so eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ich will als allererstes am Anfang nochmal kurz wiederholen, die Gründe, warum man heiratet. Der erste Grund natürlich für die Heirat ist, dass man sich vor Zina schützt. Der Mensch ist mit einer natürlichen Veranlagung geboren, also nach dem anderen Geschlecht. Und das kann er in einer islamischen Ehe, kann er dies durchführen, halal genießen sozusagen, also auf erlaubte Art und Weise genießen. Also Schutz vor Zina. Und der Prophet s.a.w. hat auch dazu aufgefordert, er sagt, ja, Mashar al-Shabab, also er hat die Jugendlichen aufgefordert, die also einen härteren Drang danach haben, alaykum bil ba'ati, heiratet, ja. فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِئْ فَأَلَيْهِ بِي سَوْمْ فَإِنَّ لَهُ وِجَا. Und wer das nicht kann, der soll fasten, denn das ist für ihn wie ein Schutz. Im selben Sinn, also schützt es natürlich auch den Blick, dass man die Blicke leichter senkt. Für denjenigen, der nicht verheiratet ist, der wird viel rumgucken. Wir wissen, dass also das Anschauen von einer Frau, die also nicht richtig gekleidet ist, das ist der, sagen die Gelehrten, der giftige Pfeil des Satans. Weil das kann einen schnell wegbringen vom richtigen Weg. Dann der nächste Punkt, was man damit hat, ist auch, also das waren zwei Punkte, Schutz vor Sina, zweiter Punkt, Blicke senken. Dann dritter Punkt, Hasanat. Man kriegt sogar, wenn man in die Ehe geht, mit der Absicht, sich vor Sina zu schützen, kriegt man sogar dafür, wenn man mit seiner Frau schläft, beziehungsweise andersrum, vice versa, kriegt man dafür sogar Hasanat, also gute, das ist sogar eine gute Tat für einen am jüngsten Tag. Wann? Wenn man mit der Nia in die Ehe reingeht, sich davor zu schützen. Nicht, wenn man einfach in die Ehe reingeht, ach ja, ich heirate, weil das den Nachbarn gut gefällt, den Eltern, sondern wenn man mit der Nia, mit der Absicht reingeht, sich vor Sina zu schützen. Der Prophet s.a.w. hat dies einigen Sahaba berichtet. Da haben die Sahaba, radiallahu anhum, zu ihm gesagt, ja, Gesandter Allahs, es kommt zu einem von uns diese Begierde, diese Shahwa, und dann ist darin sogar noch Lohn für ihn zu bekommen. Daraufhin meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nehmt mal an, wenn er diese Begierde, die er in sich trägt, wenn er wie im Verbotenen stillen würde, würde es keine Sünde für ihn sein. Und genauso ist es für ihn eine gute Tat, wenn er dies in der Halal-Sache macht. Also mit anderen Worten, der allmächtige Gott Allah subhanahu wa ta'ala hat mit seiner Barmherzigkeit sogar uns, wenn wir den Weg suchen, das Halal, das Verboten zu vermeiden und das, was erlaubt ist, zu tun, hat er uns sogar darin Lohn gegeben. Jetzt, nächster Punkt ist, dass es das Praktizieren der Sunna ist. Denn es ist falsch, dass zum Beispiel jemand sagt, ich halte mich von der Heirat fern, um damit Gott zu dienen. Der Prophet, es kamen einmal drei Leute, der eine sagte, ich werde die ganze Nacht beten und nicht schlafen. Der andere sagte, ich werde fasten und werde das Fasten nicht brechen. Der andere sagte, ich werde keine Frauen heiraten. Daraufhin meint der Prophet, hat sie gescholten. Er hat gesagt, zu dem, der nicht betet, also er hat gesagt, sinngemäß, ich bete und ich schlafe. Und ich faste und ich breche das Fasten. Und ich heirate die Frauen. Ja, und dann wird auch gesagt, in diesem Zusammenhang, en-nikahu, also die Heirat, sunnati, ist meine Sunna. فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Und wer meine Sunna nicht befolgt, beziehungsweise nicht danach geht, der gehört nicht zu mir. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, er will nicht heiraten, um damit Gott zu dienen, also weil er sich diese Shahwa, diese Begierden zurückhält, auf diese Art und Weise sich damit quälen will, dann ist das eine verbotene Tat, dann ist das eine Bid'ah in der Religion, eine Erneuerung. Also das ist das Praktizieren der Sunna, das war der vierte Punkt, dann der fünfte Punkt, Vermehrung der Muslime. Denn der Prophet sagte, تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Heiratet, denn ich will mit euch am jüngsten Tag die anderen Umma in ihrer Anzahl übertreffen. Ja, dass man also viele Kinder kriegen soll. Dann ist es auch sie, was viele Leute nicht wissen, dann noch, also das war der fünfte Punkt, der sechste Punkt, halal seine Begierde genießen, ja. Also man hat schon den diesseitigen Vorteil, dass man eine Sache, die der Mensch gerne hat, genießen kann auf eine erlaubte Art und Weise. Dann siebte Sache, ziyada al-risk, dass ein zusätzliches Dazukommen im Vermögen ist das. Viele Leute sagen beispielsweise, ja nein, wenn ich zu viele Kinder habe, dann werde ich arm, das ist Quatsch. Denn der Risk, das heißt das Vermögen und so weiter von deinem Kind, wird schon im Mutterbauch geschrieben und das wird mit zu dir kommen. Und Allah sagt auch im Koran, dass diejenigen sinngemäß, und er sagt auch, Prophet sagt auch im Hadith, dass diejenigen, also die heiraten aus diesem Grund beispielsweise, um ihre Keuschheit zu bewahren, dass sie die Hilfe mit der Hilfe von Allah rechnen können. Ja, dass es sogar Pflicht ist. Also Allah wird ihnen helfen. Dann die nächste Sache ist, dass man Ruhe findet. Bei seiner Frau beispielsweise, das ist, was Allah im Koran sagt, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß. Und zu seinen Wundern gehört es, dass er von euch selber für euch Gattinnen erschaffen hat, dass ihr bei ihnen Ruhe findet und hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gelegt. Als allererstes, wenn wir diesen Vers betrachten, subhanallah, Allah sagt, das gehört zu seinen Wundern, zu seinen Zeichen, dass er für uns oder für die Menschen selber, dass er verschiedene Geschlechter geschaffen hat. Das ist eines seiner Zeichen, subhanallah. Und wenn man darüber mal nachdenkt, wie die Frau genau auf den Mann passt, subhanallah, wie der Mann bei der Frau Ruhe findet und wie die Frau bei dem Mann ihre Geborgenheit findet oder auch vice versa, also andersrum, subhanallah, sieht man wirklich, wie Mann und Frau füreinander geschaffen sind. In der westlichen Gesellschaft ist es leider mittlerweile oft so, dass man sieht, dass eigentlich Mann und Frau nicht als eine Harmonie dargestellt werden, sondern so ist, als wenn die Frau mit dem Mann konkurrieren muss. Das heißt, die Frau, du bist doch eine Frau, du musst beweisen, dass du das, was der Mann kann, auch kann. Du musst beweisen, dass du besser bist. Du bist nicht nur billig hinter der Küche oder stehst nur in der Küche. Im Islam ist es ganz anders. Im Islam wird die Frau von vornherein respektiert. Gerade wenn sie in der Küche steht, weil diese Aufgabe wird respektiert, ist eine große Sache. Wir wissen als Männer, dass es viel Geduld dazu gehört, sich um die Kinder zu kümmern, dass viel Geduld dazu gehört, diese Erziehung zu übernehmen, die Kinder zu stillen und so weiter. Und deswegen, das ist eine der, in diesem Vers, da werden eigentlich einige Grundprobleme in der Auseinandersetzung beziehungsweise in der Diskussion mit Vertretern, sage ich mal, des westlichen Systems werden dort deutlich. Weil der Westler kommt zu einem und sagt, ey, wartet mal, im Islam hat die Frau gar keine Bedeutung, weil im Islam ist die Frau ja in der Küche. Also hat die Frau keine Bedeutung. Nein, das ist andersrum. Bei euch hat die Frau keine Bedeutung, wenn sie in der Küche ist. Und deswegen denkt ihr, bei uns hätte die Frau keine Bedeutung, wenn sie in der Küche ist. Aber das ist falsch. Bei uns ist die Frau ein geehrtes Wesen, ein geehrtes Geschöpf, das Allah erschaffen hat, genau wie er den Mann erschaffen hat. Und in diesem Sinne, also ist die ganze Diskussion, der ganze Anfang der Diskussion ist schon falsch. Weil du schaust aus der Westler beispielsweise, sage ich jetzt mal, der schaut aus seiner Perspektive die islamische Frau an und sagt, ach, der geht's ja schlecht. Weil er selber, oder sie, wenn es eine Frau ist, weil sie sich selber minderwertig empfindet, wenn sie nicht Karriere anstrebt. Weil das ist das, was den Menschen hier eingeflüstert worden ist. Du als Frau musst auch Karriere machen. Und dann sehen wir die ganzen Probleme, die in der Gesellschaft entstehen, soziologische Probleme beispielsweise, was ja bewiesen ist, dass beispielsweise die Kinder jemanden brauchen zu Hause, dass immer weniger Kinder kommen, man sieht, man sagt, Deutschen werden aussterben. Also es gibt immer weniger Kinder, ist klar, weil man hat keine Zeit mehr dazu, weil die Selbstverwirklichung ist angesagt und dass die Menschen damit glücklicher sind, ist natürlich schwer zu bezweifeln. Dann in diesem Vers sagt er noch was anderes Wichtiges. Dort sagt Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً. Also erstmal die Ruhe, ja, dann sagt er, مُوَدَّةً, er hat zwischen euch Liebe gelegt. Das heißt, die Liebe, die man hat, kommt ja von Allah, ja. Viele Leute denken beispielsweise, wenn sie jemanden heiraten, sie müssen ihn sofort lieben. Das ist keine Bedingung, sondern Allah gibt dir die Liebe. Ja? Jetzt könnte natürlich jemand sagen, naja, okay, warum habe ich mich in den verliebt und ich darf ihn nicht heiraten oder so. Das ist eine Probe für dich, weil wir wissen, das Leben ist ein Leben voller Proben. Aber worauf wir vertrauen müssen ist, als allererstes, dass wenn wir wirklich etwas nach islamischem Sinne machen, dass das in jedem Fall gut für uns ist. Und die zweite Sache ist, was wir einfach wissen müssen, was einem vielleicht auch hilft, mit Enttäuschung klarzukommen, wenn zum Beispiel eine Frau möchte einen Mann heiraten und der Mann sagt nachher nein. Sie ist vielleicht traurig oder andersrum. Ja? Da muss er wissen, diese Liebe, die in das Herz gelegt wird, das ist nicht etwas, was man messen kann. Zum Beispiel am Aussehen, am Geld oder so weiter. Das ist eine Sache, die von Allah kommt. Dann sagt er, Rahma und Barmherzigkeit hat er zwischen euch gelegt. Der nächste Nutzen davon ist natürlich von dem Vers, dass eine Ehe sollte eine Gemeinschaft sein, wo man sich liebevoll miteinander, liebevoll und Barmherzigkeit miteinander umgeht. So, das waren jetzt 11 Punkte insgesamt. Ruhe, Liebe, Barmherzigkeit haben wir jetzt noch genannt. Dann, die nächsten Punkte sind Schutz, Trost, Hülle, wunderbare Nähe und Geborgenheit. Und das kommt alles aus einem Vers, wo Allah sagt, und das sind dann insgesamt 16 Punkte von Vorteilen der Hochzeit. Das habe ich ja schon vorher in dem Vortrag erwähnt. Ich wollte das nur noch mal kurz ansprechen. Das wird alles in einem ganz kurzen Vers kommen, diese Punkte. Schutz, Trost, Hülle, wunderbare Nähe und Geborgenheit. In dem Vers, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sie, also die Frauen, sind ein Libas, ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Was ist damit gemeint? Diese wunderbare Nähe. Wenn du ein Gewand anhast, das ist eine Sache, die sehr nah an dir liegt. Genauso soll der Mann und die Frau nah für einen sein. Wunderbare Nähe miteinander verspüren. Dann der nächste Sache ist der Schutz. Dieses Gewand schützt dich. Schützt dich vor, beispielsweise, jetzt ganz banal, jetzt zum Beispiel die Frau, der Mann soll die Frau schützen, vor Angriffen beispielsweise und so weiter. Die Frau soll den Mann vor irgendwelchen Schanden und so weiter schützen, ja. Der Mann soll hinter der Frau stehen, die Frau soll hinter dem Mann stehen. Dann Trost, gibt dir Trost. Dann Hülle, es ist eine Hülle vor deinen Sünden und so weiter, ja. Man erzählt nicht draußen rum, was hat der Mann Schlechtes gemacht, was hat die Frau Schlechtes gemacht. Oder was sind dem Mann seine Schwächen? Man verbergt seine Schwächen voreinander. Und dann natürlich die Geborgenheit, die einem diese Ehe geben soll. So. Daran sehen wir, was wir jetzt aufgezählt haben, dass die Ehe diesseitigen und jenseitigen Nutzen hat. Diesseitigen Nutzen beispielsweise, dass man diese Halal, diese Begierde, die man hat, stillen kann auf halalem Weg, ist etwas, was dem Menschen Freude bereitet, ja, auf logische Art und Weise gesagt. Und natürlich im Endeffekt dann, dass man sich damit schützt, und die Hälfte seiner Religion erfüllt, weil der Prophet sagt ja, إِذَا تَزَوَّجُ الْعَبْدُ فَقَدْ إِسْتَقْمَلَ نِسْفَ دِينِهِ فَلْيَتَقِ لَهَا فِيمَا بَقِي. Wenn jemand heiratet, dann hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt und soll Allah in der anderen Hälfte fürchten. Was ist damit gemeint? Der Prophet hat einen anderen Hadith gesagt, أَكْثَرُ مَا يُدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْشُ. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle reinbringt, ist der Mund und die Geschlechtsteile. Weil damit die schweren Sünden begangen wird. Mit dem Mund beispielsweise, schlechte Sachen, wird vielleicht Unglaube geäußert. Mit den Geschlechtsteilen diese Sina-Sache. Eine große Verführung, eine große Verlockung für die Leute, hier große Sünde zu machen. Und gerade bei den Männern hier in dieser Gesellschaft, die sich Muslime nennen, wird das so locker genommen, dass man manchmal Angst hat, dass sie nicht diese Sache halal erklären und damit aus der Religion ausscheiden und für immer in die Hölle gehen. Sage ich, hat man Angst vor. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Kuffar sind, weil manche Leute, die wollen das gerne verdrehen. So, wenn man jetzt heiratet, dann hat man normalerweise schon Al-Farj, also die Geschlechtsteile, geschützt, weil man damit dann auf dem Weg ist, dass man damit halt keine Sünde macht, sondern in eine Richtung lenkt, wo es halt halal erlaubt ist. Jetzt ist die Frage, ist die Heirat Pflicht? Ist es Pflicht für den Menschen zu heiraten? Ja? Hier müssen wir einige Verse richtig verstehen. Der Prophet sagt zum Beispiel hier, Tazawwaju, in dem einen Hadith, An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati, falaysa minni tazawwaju. Tazawwaju heißt, heiratet. Die Heirat ist meine Sunna, und wer das nicht noch handelt, der gehört nicht zu mir. Tazawwaju, heiratet. So, jetzt ist die Frage, normalerweise, wenn wir in Fiqh, in dem Verständnis von den Regeln der Religion, etwas haben, wo ein Befehl kommt, dann ist dieser Befehl erstmal als Pflicht zu verstehen. Pflicht bedeutet, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du bestraft dafür. Jetzt kommt die andere Kategorie, die ist Mustahab. Mustahab bedeutet, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Manchmal kann so ein normaler, ich wiederhole, wenn wir einen Befehl haben, wird er als allererstes als Pflicht angesehen, bis wir einen Beweis haben, der zeigt, dass es doch nicht Pflicht ist. Jetzt haben wir hier einen Befehl. Wie ist dieser Befehl zu verstehen? heiratet, ist er als Wujub zu verstehen? Wir haben gesagt, wenn wir jetzt keinen Beweis haben, dass es nicht so als Pflicht gemeint ist, dann ist es als Pflicht gemeint. Dann haben wir aber Beweise dagegen. Dadurch zeigt das uns, dieser Befehl ist nicht als Pflicht gemeint. Zum Beispiel bei Bad ist Pflicht, weil wir haben nur den Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt beispielsweise, in einem Hadith kommt einer von den Persern zu ihm, der hat den Schnurrbart lang und den Bart kurz, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, wer hat dir das befohlen? Er sagt, mein Herr. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was meinen Herrn angeht, so hat er mir befohlen, den Bart lang wachsen zu lassen, hier kurz zu machen, den Schnurrbart. Subhanallah. Und jetzt haben wir keinen Beweis, der dagegen spricht, dass es nicht Pflicht ist. Von daher ist es Pflicht. Und das bei allen vier sunnitischen Madahib. Das heißt, bei Abu Hanifa, bei Imam Shafi, bei Imam Malik und bei Ahmed ibn Hanbal, rahimahumullah. Jetzt, nur nachdem halt die ganzen islamischen Länder kolonisiert worden sind, ist das dann alles ein bisschen umgedreht worden und hat dann versucht, die Leute von der Religion zu entfernen mit dieser Sache, sodass man dann heute einige Leute sieht, die sagen, nee, ist keine Pflicht. Aber okay, warum? Weil wir sehen zum Beispiel, warum ist das jetzt als Pflicht aufzufassen? Wir haben keinen Beweis, der dagegen spricht, und alle Sahaba hatten Bart. Jetzt gucken wir bei Heirat, er sagt, heiratet, jetzt in diesem Moment, wo wir hören, heiratet, ist das Pflicht. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, dass einige Sahaba nicht geheiratet haben oder nicht heiraten konnten. Und der Prophet hat zu niemandem gesagt, er muss jetzt heiraten, sonst macht er sich sündig. Ja? Dann zum Beispiel haben wir, also das ist der erste Beweis, und dann in Koran, in Sure 4, Vers 3, dort steht, heiratet, was euch an Frauen gut scheint. Das heißt, wenn ihr es gut scheint, da erkennt man ganz klar, dass hier nicht Pflicht mit gemeint ist. Ja? Jetzt, nächster Fall, nächste Sache ist, wir sehen auch bei großen Gelehrten, obwohl die könnten sich ja theoretisch auch vertun, zum Beispiel Ibn Taymiyyah und Imam Nawawi, rahimahumallah, die haben beide nicht geheiratet, weil die hatten keine Zeit dazu gehabt, ja? So. Also sagen wir, die Grundlage von der Heirat ist Mustahab. Mustahab bedeutet erwünscht, das heißt, wenn du es machst, wirst du belohnt, wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Jetzt kann die Heirat, wir haben zum Beispiel verschiedene Dinge, können wir verschiedene Urteile haben. Zum Beispiel Zucker ist halal, ist erlaubt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Diabetiker haben und er nimmt das Nutella-Glas und will das mit einem Löffel leer essen und der weiß, er wird dadurch Schaden erlangen, in diesem Moment ist es für ihn haram, das zu essen, in diesem besonderen Zustand. Deswegen können sich Sachen nach dieser Perspektive von ihrem Nutzen und Schaden ändern, zum Beispiel für eine bestimmte Person oder wenn man neue Erkenntnisse über eine Sache gewinnt, zum Beispiel Rauchen. Rauchen gab es nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage hört man viele Leute, die sagen, Rauchen ist makruh, das heißt unerwünscht. Das heißt, wenn du es machst, du wirst nicht dafür bestraft. Ja? Warum, auf was bauen die ihre Aussage? Die bauen ihre Aussage auf Gelehrte von vor 200, 300 Jahren, die gesagt haben, Rauchen ist makruh. Worauf haben die Gelehrten ihre Aussage gestützt? Die haben ihre Aussage, dass Rauchen makruh ist, gestützt, weil man davon schlecht riecht und so weiter. Heutzutage haben wir festgestellt, dass Rauchen, man braucht nur in Broschüren zu gucken, wo über Rauchen berichtet wird, dort steht drin, Rauchen ist Selbstmord auf Raten. Von daher, wir brauchen nur ins Krankenhaus zu gehen, wie viele Leute dadurch Lungenkrebs kriegen. Und es ist bewiesen mit moderner Medizin, dass Rauchen schädlich ist für die Gesundheit und sogar töten kann. Von daher ändert sich natürlich das Urteil, weil wir andere Erkenntnisse darüber haben. Der Prophet sallam sagt, la darara wa la dira, sich nicht schädigen und keine anderen schädigen. Allah sagt im Koran, wa la taqtulu anfusakum, tötet euch nicht selber. Und von daher ist Rauchen ganz klar haram. Erstens, man schädigt seiner Gesundheit. Zweitens, man schadet der Gesundheit anderer. Drittens, man belästigt andere. Viertens, man riecht schlecht. Fünftens, das Geld, was du hast, Allah hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Und du nimmst das Geld und verschwendest das Geld für irgendwelche Sachen, die dir nichts bringen. Fünfte Sache, Verschwendung. Das nur mal kurz am Rande. Jetzt zu dieser Sache haben wir gesagt, nochmal um zurückzukommen, Heirat ist Mustahab. Das heißt, wenn du es machst, ist gut. Wenn du es nicht machst, ist es nicht haram. Wann kann heiraten für jemanden zur Pflicht werden? Wenn jemand Angst hat, dass er in Zina reinfällt, also dass er zum Beispiel unehelichen Geschlechtsverkehr macht, in diesem Moment ist es für ihn Pflicht zu heiraten. Da kann er nicht, wenn er jemanden findet, den er heiraten kann, sagen, nee, ich heirate nicht. In diesem Moment wird es Pflicht. Das heißt, für den normalen Mensch, ja, der keine Angst hat, in Zina reinzufallen, ist Mustahab, aber für den Mensch, der Angst hat, in Zina reinzufallen, also in unehelichen Geschlechtsverkehr, für den ist es Pflicht. Ja, dann kann heiraten auch Haram sein für jemanden. Ja, es kann zum Beispiel Haram sein, natürlich als allererstes die Kategorien, die man nicht heiraten darf, ja, zum Beispiel Bruder oder so, Vater, aber das weiß ja sowieso jeder, das erübrigt sich ja die Diskussion. Aber es kann Haram sein beispielsweise, wenn zum Beispiel jemand weiß, dass er gewalttätig wird zu der Frau, jetzt beispielsweise ein Mann, und er hat sich aber selber unter Kontrolle, dass er keine Angst hat vor Sina. In diesem Fall ist es für ihn Haram zu heiraten. So, jetzt viele junge Menschen wollen heiraten. Meistens denke ich, die Frauen noch mehr als die Männer, weil bei den Männern leider, weil die Leute alle so möchtegern Muslime sind, ja, gerade die Leute, die hier rübergekommen sind, nicht alle, aber viele, dann wird das halt so toleriert, wenn der Sohn eine Freundin hat, aber der Tochter wird das ganz anders gesehen, was ja richtig ist. Aber richtig im vollen Umfang ist natürlich, wenn man sagt, die Tochter darf keinen Zina machen und der Sohn, weil da gibt es keinen Unterschied im Islam. Sowohl Sohn als auch Tochter müssen jungfräulich in die Ehe reingehen. Das ist ein ganz klarer Fall. Und deswegen sehen wir meistens, dass die Mädchen heiraten wollen. Also etwas mehr als die Jungs, habe ich zumindest den Eindruck. Und weil auch leider von vielen Eltern da mehr Steine in den Weg gelegt werden, die Jugendlichen glücklich zu machen, als geholfen wird in dieser Beziehung. So, jetzt als erstes, wenn du heiraten willst, was musst du als allererstes machen? So, du bist ein Mensch, du sagst, okay, ich bin 18 Jahre alt, ich will heiraten. Ich will mich schützen vor Sina. Ich will einen Mann haben oder ich will eine Frau haben, je nachdem. Ja. So, was machst du als allererstes? Deine erste Adresse bei allem, was du machst, ist immer Allah. Die erste Adresse ist, du betest zu Allah. Du sagst zu Allah, Allah, bitte helfe mir. Nicht bitte. Also man soll immer fest sein bei seiner Dua. Ja, braucht man nicht bitte zu sagen, soll man nicht bitte sagen, sondern du sagst, Allah, helfe mir in dieser Sache. Allah, schenke mir einen guten Mann. Allah, schenke mir eine rechtschaffene Frau. Oh Allah, schenke mir eine rechtschaffene Frau. Mach mich mit dir glücklich bis zum Lebensende. Du machst Dua. Wann sind die besten Zeiten für Dua? Also allererstes, wenn du die Hände hebst. Zweitens, zwischen Adhan und Iqama. Denn der Prophet s.a.w. hat gesagt, inna ad-dua bayna al-adhan wal-iqama illa yurad. Das Bittgebet zwischen Adhan und Iqama wird nicht zurückgewiesen. Dann natürlich, am Freitag gibt es eine Stunde. Man sagt, die ist von Asr bis Maghrib, wenn man dort Dua macht, ja, dann natürlich im letzten Drittel der Nacht, dass man aufsteht und noch betet, ja, und die besten Stellen sind, wie gesagt, dass man die Hände hebt, im Sujud, wenn man am Boden ist, denn der Prophet sagt, da muss man also nicht nur sagen, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, sondern man sagt auch mal verschiedene Sachen, die kann man auch auf Deutsch, Chinesisch, Russisch sagen, ist egal, man sagt zum Beispiel, oh Allah, helfe mir in dieser Sache, eine gute Frau zu finden, eine rechtschaffene Frau, mache den Weg leicht für mich, und so weiter und so fort. Dann auch am Ende, wenn man den Finger hebt, bei der Dua, wenn man dann durchgeht, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama wa min adhabi al-kabri wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa min shari al-masih al-dajjal, bevor man dann den Taslim macht, ja, also nach dem Tahiyya, nach dem Salawat al-Ibrahim, dann kann man auch noch Dua machen, man schaut auf den Finger und sagt, oh Allah, gib mir dies und so weiter und so fort, ja, das ist der erste Schritt. Dann kann man direkt Salat al-Istikhara machen, das heißt, du machst zwei Rakats, dann machst du diese Dua, wir haben die auch auf der Internetseite geschrieben, bei Info, ja. Da kann man sich das angucken, man lernt das auswendig oder man kann es auch ablesen, ja, und dann setzt man diesen Punkt ein, den man haben will. Ja, kann man auch auf Deutsch machen, inshallah. Allah verspricht alle Sachen, Allah versteht alle Sprachen. So, wenn man hier reingeht, also da macht man die Salat al-Istikhara. Salat al-Istikhara hat nichts mit einem Traum zu tun, wie manche Leute denken, sondern du wirst in diese Richtung gelenkt. Es gibt Istikhara und Istikhara. Als allererstes, man macht Istikhara, das heißt Rat holen und dann Istikhara. Natürlich, du hast hier sowieso schon, du kannst direkt Salat Istikhara machen, kein Problem, wenn du heiraten willst. Weil du sagst ja übersetzt gesehen, oh Allah, ich bitte dich um das Gute, wenn diese Sache gut für mich ist, die Heirat, dann bestimme sie für mich und mach sie leicht für mich. Und wenn diese Sache schlecht für mich ist und für meine Religion und so weiter und so fort, dann wende mich ab davon und wende sie ab von mir. Und dann kannst du auf die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala zählen. So, was macht man als nächstes? Subhanallah, viele Leute wirklich, die stellen sich sowas von dämlich an, das ist unglaublich, ja. Also in der Jahiliyyah, die sind die Schlauesten, wie sie irgendwie eine Frau kennenlernen oder einen Mann kennenlernen. Die haben die besten Ideen. Und dann auf einmal, weil die zu viel Frau Dr. Sommer geguckt haben und zu viel, was weiß ich hier, Erika Berger, ja, sind die dann auf einmal, sind die wie, ach ja, wie soll ich jetzt eine Frau kennenlernen? Weil subhanallah, man hat nur den Weg kennengelernt und man hat so eine Gehirnwäsche bekommen. Zu Hause hat man nur so eine möchtegern-wischiwasche-Islam-Erziehung genossen, wo nichts von Tawakkul Allah, also auf Allah Vertrauen genannt wird. Und dann denkt man, ja, wie soll ich denn jetzt eine Frau finden? Wie soll ich denn jetzt einen Mann finden? Ja, ich kann ja gar nicht in die Disco gehen und ins Café gehen, mich da hinsetzen. Und da muss man sich ja vorher getroffen haben und vorher dies und das und A'udhu Billah, was sie gemacht haben, damit ich auch weiß, dass das die richtige Frau für mein Leben ist. Subhanallah, was für ein Dalal ist das? Was für ein Schwach, Oberschwachsinn. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, in Deutschland, die ganzen Ehen, jede zweite Ehe geht auseinander. Und dann schau dir mal an, wie die das praktiziert haben, wie die sich kennengelernt haben. Genau dort, wo du als Muslim jetzt deine Frau kennenlernen willst. In der Disco, im Café und da und da und da. Und da müssen wir erstmal 2 Jahre zusammen sein, ausgehen, uns kennenlernen. Ich muss ja wissen, wie die ist und so weiter und so fort. Und dann guck mal, was nachher passiert ist. Die sind 10 Jahre zusammen vor der Heirat, dann sind sie 1 Jahr verheiratet, geschieden. Und? Konntest du was garantieren? Nein. Weil Allah weiß, wie dieser Mensch nachher wird. Deswegen musst du Allah subhanahu wa ta'ala fragen mit deinem Salat al-Istikhara und musst das nach islamischem Maßstab machen. Also mit anderen Worten, du hast den Beweis schon vor dir. Guck mal nach links und rechts, dass dieses System nicht funktioniert. Also warum, wie kann man eigentlich so blöd sein und sich dann noch an diesem System festhalten? Also an diesem System kennenlernen, ausgehen, hin und her und dann kann man die Ehe garantieren. Und in dem Soziologiebuch, da kann man mal bei Weisheiten des Kopfes, bei Sina nachgucken, da steht drin, ganz klar, die rationalistische Annahme, dass diejenigen, die einen Partner längere Zeit testen, bevor sie ihn heiraten, eher eine Scheidung verhindern können, hat sich nicht bestätigt, sondern vielmehr wurde das Gegenteil bestätigt, dass diese Leute ein höheres Scheidungsrisiko haben. Warum? Warum? Frage. Weil der Segen von einer Ehe und der Segen von allem, was du machst, von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und du musst nicht denken, du machst irgendwas gegen das System von Allah subhanahu wa ta'ala, was er für dich vorgeschrieben hat, also was er für dich zur Pflicht gemacht hat, und du wirst davon einen Nutzen haben. Du wirst auf die Nase fallen vom Allerfeinsten. Und das sehen wir um uns herum. Du, alle, subhanallah, ich kenne wirklich keine Ehe, persönlich, die nach islamischem Maßstab geheiratet haben, die nach islamischem Maßstab wirklich das richtig durchgezogen haben, wo beide wirklich Ikhlas hatten, inshallah, an dieser Sache, ja, also Aufrichtigkeit, wo das schiefgegangen ist. Subhanallah, woran liegt das? Woran liegt das? Ja, weil der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala da ist. Jetzt sagt natürlich einer, ja, aber ich kenne meinen Freund hin und her, der hat geheiratet und eine Woche später sind die geschieden. Ja, schau dir die Hochzeiten an. Schau dir die Hochzeit an, schau dir an, wie er die Frau ausgewählt hat, schau dir an, wie viel Mahar die bekommen hat, ja, wie viel Brautgabe die bekommen hat, schau dir an, wie verschwenderisch die bei der Hochzeit gewesen sind und wo es denen bei der Hochzeit drum gegangen ist, was das Ziel war. Subhanallah, ich habe gestern mit meiner Mutter darüber geredet und die hat mehr Verständnis für diese ganze Frage als die meisten Muslime. Die hat gesagt, boah, die ganzen Muslime, die nennen sich Muslime, dieses Moschee bauen, das ist doch nur Angeberei. Der eine will eine größere Moschee bauen als die andere. Und diese Hochzeiten feiern, die feiern alle nur Hochzeit, damit die sagen können, ja, ich habe noch eine größere Hochzeit gefeiert. Und anstatt das Essen selber zu machen, muss man jetzt hier diesen, wie heißt er, Catering-Service holen, der besonders teuer ist. Und dann gibt man dann insgesamt 30.000 Euro für die Hochzeit aus und eine Woche später sind die geschieden. Kein islamischer Maßstab bei der Partnerwahl, kein islamischer Maßstab bei der Feier, kein islamischer Maßstab bei irgendwas und dann sagen die, ja, wir haben doch auch islamisch geheiratet, warum ist das auseinandergegangen? Islamisch geheiratet, hier auf dem Papier islamisch geheiratet, das ist das Problem. Und da muss man sich nicht wundern, dass man immer mehr auf die Nase fällt. Aber das Problem ist auch, diese ganze Heuchelei bei den sogenannten Muslimen, wo nicht Allah der Maßstab ist, sondern was sagt der Nachbar? Das ist das große Problem. So, dann, du willst heiraten, was machst du jetzt? Ja, du gehst nicht in die Disco, weil in der Disco wirst du so keinen Mann finden, der vernünftig ist. und auch keine Frau. Du gehst nicht in die Kneipe, dir den was weiß ich trinken, weil da willst du auch keinen Mann finden. Du willst einen Mann haben, der dir treu ist. Wenn jemand schon Allah nicht fürchtet, nicht betet, nicht fastet und so weiter, meinst du, der hätte Angst davor, dir fremd zu gehen in der Ehe? Nein. Meinst du, eine Frau, die du heiratest, die noch nicht mal Hijab trägt, wenn die irgendwann auf der Arbeit ist und der gefällt irgendein Mann gut, wenn die noch nicht mal in der Lage ist, ihren Kopf zu bedecken, meinst du, die ist fähig, dir ewig treu zu bleiben bis zu deinem Tod? Wenn die noch nicht mal ein Stück Stoff auf dem Kopf halten kann, wo wir wissen, dass diese Begierde zum Geschlechtsakt eine große Begierde ist, da kann es schnell passieren. Deswegen, da muss man schon gucken, wo findet man also die richtigen Leute. Das heißt als allererstes, und hier stellen sich die Leute so doof an, hör dich mal um. Hör dich mal um. Hast du Freundinnen? Hast du Freunde? Okay, frag deine Freunde mal. Du bist ein Mann, du hast viele Freunde. Haben die Schwestern? Haben die Mütter? Haben die irgendwas? Kennen die jemanden? Hast du keine Freunde, die sind verheiratet und die Frauen kennen Frauen? Und dann hörst du dich einfach mal um. Du sagst, pass auf, ich will heiraten, hin und her. Ich bin so und so alt, dies und das. Ich stelle mir das und das vor. Groß, klein, 1,75, 5, was weiß ich. Ja, klein, dick, dünn, egal was. Ich mache das und das. Ich habe die in die Vorstellung. So, und da sind garantiert Frauen, die heiraten wollen. Und dann hört die sich um für dich. Oder deine Schwester, die guckt bei ihren Freundinnen. Nur, und hier ist das große Problem, wirklich der Scheitan, Subhanallah, der Satan, ist in diese Gesellschaft reingekommen, um diese Hochzeit kaputt zu machen. Es ist unglaublich und er hat uns so verstockt gemacht und sowas von stur gemacht und keiner hilft dem anderen. Zum Beispiel der Vater. Ich kenne Leute, Subhanallah, die gehen seit 10 Jahren in die Muschel und die sind wirklich, also ich kenne ihre Sünde nicht, ich weiß, aber also zu 99,9%, dass die sind jetzt 30 Jahre alt, die haben noch nie eine Freundin in ihrem Leben gehabt, ja. Also dass die Sina gemacht haben, unehelichen Geschlechtsverkehr, ja. Meint ihr, da kommt mal irgendjemand von den älteren Leuten, die sich ja so religiös finden in der Moschee, zu dem Bruder und sagt, hör mal Bruder, du bist ein guter Bruder, MashaAllah, hin und her, ich habe eine Tochter, hin und her. Ist da was dran verboten? Oh, das darf man doch nicht. Was für ein Maßstab hast du? Umar al-Khattab, radiallahu anhu, der ist mit seiner Tochter gegangen zu Uthman, zu Abu Bakr und hat die angeboten zu heiraten. Ist das verboten? Man kann doch mal nachfragen, oder? Vielleicht gibt es ja was. Weil man muss sich gegenseitig helfen. Allah sagt im Koran, ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Helft euch gegenseitig in Frömmigkeit und Gottesfurcht. Ja? Und nicht in Sünde und in Übertretung.